Dass Menschen, die friedlich protestiert haben, jetzt angeklagt werden mit einem Mafia-Paragraphen, das sollte ein verdammt großes Alarmsignal für euch alle sein.
Das war Carla Hinrichs von der letzten Generation in Bezug auf eine Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin, die den AktivistInnen vorwirft, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der TAZ und ich spreche heute mit meiner TAZ-Kollegin Katharina Schipkowski. Hi.
Hallo. Ja, wir sprechen ja hier wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und heute ist der 23. Mai 2024 und unsere Themen der Woche sind einmal die Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen die letzte Generation als kriminelle Vereinigung. Dann ein Gutachten des Internationalen Seegerichtshofs über die Bedrohung der kleinen Inselstaaten und eine Umfrage unter Jugendlichen, die ergab, dass jeder fünfte Jugendliche noch nie vom Klimawandel gehört hat.
Wir beginnen mit der letzten Generation. Fünf von deren Mitgliedern stehen bald vor Gericht, weil sie angeblich eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft Neuruppin, die hat Anklage erhoben. Vielleicht erinnern sich einige, das war auch schon die Staatsanwaltschaft, die damals die erste Razzia bei der letzten Generation angeordnet hat, wo ja in mehreren Bundesländern Wohnungen durchsucht wurden. Das war Ende 2022, also schon eine ganze Weile her. Und diese Anklage ist jetzt sozusagen das Ergebnis der Ermittlungen. Und neben der Bildung einer kriminellen Vereinigung stehen auch noch weitere Vorwürfe im Raum, also zum Beispiel die Störung öffentlicher Betriebe, Nötigung, Sachbeschädigung.
Genau, es geht um verschiedene Aktionen der letzten Generation, zum Beispiel die Störung des Betriebs der Ölraffinerie PCK Schwedt und diese Kartoffelbrei-Aktion im Barberini-Museum in Potsdam. Da haben ja Aktivistinnen so ein Gemälde mit Kartoffelbrei beworfen, also beziehungsweise natürlich nur das Schutzglas über dem Gemälde. Aber da ist die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gekommen, dass diese fünf Leute eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. Das ist schon ein sehr schwerer Vorwurf, wenn man sich anguckt, was das bedeutet. Also auf den ersten Blick klingt das vielleicht irgendwie naheliegend, weil die letzte Generation ja eben oft ganz bewusst auf illegale Aktionsformen setzt, auch bei den hier genannten Beispielen. Aber eine kriminelle Vereinigung nach Strafgesetzbuch ist eben nicht irgendeine Gruppe, die irgendwie was Illegales macht, sondern da geht es eigentlich um organisiertes Verbrechen, also Mafia, Menschenhandel, internationale Drogenschmuggel und so weiter. Also wirklich schwerwiegende Sachen. Zumindest hat die Rechtsprechung das bisher immer so verstanden, dass der Tatbestand nur besteht, wenn eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht. Also es heißt jetzt nicht, dass es noch nie solche Anklagen wegen so Pille-Palle-Delikten gab, aber verurteilt werden die Leute dann, soweit ich weiß, äußerst selten. Außerdem muss, damit dieser Tatbestand erfüllt ist, das Verbrechen der hauptsächliche Zweck sein, dem sich diese Gruppe widmet.
Ja, du hast gerade schon gesagt, also das sind eigentlich krasse Fälle, also zumindest wenn es zu Verurteilungen bisher gekommen ist. Und entsprechend hoch ist für diesen Tatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung auch das Strafmaß, das da drohen würde, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Theoretisch kann man zwar auch mit einer Geldstrafe davonkommen, aber man kann eben auch ins Gefängnis gehen, und zwar bis zu 5 Jahre. Also allein für die Bildung der kriminellen Vereinigung. Und selbst für die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung können es immer noch 3 Jahre sein. Also das wäre echt krass. Und ob die RichterInnen sich jetzt in diesem Fall der Sicht der Staatsanwaltschaft anschließen, das ist natürlich noch nicht gesagt. Es gibt da ja schon durchaus JuristInnen, die der Argumentation nicht folgen. Also in Berlin zum Beispiel hatte die Senatsjustizverwaltung auch schon mal überprüft, ob sie die letzte Generation als kriminelle Vereinigung einstuft. Und die ist zum gegenteiligen Schluss gekommen.
Interessant ist eigentlich auch, wie die Bewegung jetzt reagiert. Also erstmal die letzte Generation selber und vor allem aber die betroffenen Leute sind natürlich sehr empört über die Anklage. Aber auch andere Leute solidarisieren sich, also auch Leute aus der Klimabewegung oder Gruppen, die die letzte Generation sonst sehr kritisch sehen. Also es gibt ja immer wieder Spannungen innerhalb der Bewegung, auch weil die Angst besteht, dass die Unbeliebtheit der letzten Generation sich auch auf den Rest der Bewegung auswirkt. Da gab es ja auch schon mal eine Umfrage, die das zumindest nahegelegt hat. Auf jeden Fall gab es ja auch echt schon offene Kritik innerhalb der Klimabewegung in Richtung der letzten Generation. Aber diesmal stellen sich eigentlich alle hinter die letzte Generation und die konkret betroffenen Leute. Zum Beispiel Luisa Neubauer von Fridays for Future, Christoph Bautz von Camp Act, Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring, Manon Gerhardt von Extinction Rebellion. Also bei denen ist die einhellige Meinung, diese Anklage ist völlig überzogen und ein Demokratieproblem, eine Kriminalisierung von legitimem Protest.
Ja, auch Amnesty International hat sich so geäußert. Also es setzt sich so ein bisschen fort. Also die haben Deutschland ja letztes Jahr zum ersten Mal als Land aufgelistet, in dem das Recht auf Versammlungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wird. Aber wir kommen zu unserem zweiten Thema und damit zu einem Umfrageergebnis, das ja mich zumindest echt überrascht hat. Und zwar jede und jeder fünfte Jugendliche in Deutschland hat noch nie vom Klimawandel gehört. Das hat eine Befragung des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen herausgefunden. Das gehört zum Bayerischen Rundfunk. Und am Dienstag wurden die Ergebnisse vorgestellt. Die ForscherInnen haben dafür 1500 Jugendliche und Kinder zwischen 6 und 19 Jahren befragt. Und die 20%, also jeder Fünfte, die noch nie vom Klimawandel gehört haben, das bezieht sich auf die Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen. Ja, denn natürlich sind die Wissensunterschiede zwischen 6-Jährigen und 19-Jährigen enorm. Und das zeigen auch durchaus die Ergebnisse der Studie. Also mit der Alterskurve wächst auch die Kurve derjenigen, die schon mal von der Klimakatastrophe gehört haben. Ja, logisch, oder? Sehr intuitiv.
Genau. Also bei den 6- bis 7-Jährigen haben weniger als ein Drittel, nämlich nur 27%, schon mal von der Klimakrise gehört. Bei den 8- bis 9-Jährigen sind es schon 47%, also fast die Hälfte. Bei den 10- bis 11-Jährigen 57% und ja, bei den 18- bis 19-Jährigen sind es dann immerhin 84%. Aber erstaunlich ist eben, dass wenn man diese etwas breitere Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen in den Blick nimmt, dass dann der Anteil der Ahnungslosen ja relativ hoch ist, also eben bei 20% liegt. Wobei man ja schon annehmen würde, dass zwischen 12 und 19 Jugendliche ja eigentlich einiges mitschneiden. Sie konsumieren mit Sicherheit Medien, wo zumindest theoretisch auch Nachrichten drin vorkommen könnten. Und auch die Lehrpläne an den Schulen dürften durchaus komplexere gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Themen aufweisen.
Ja, und vor allem geht es ja wirklich darum, dass ob man schon mal irgendwie von dem Thema gehört hat oder nicht, ne? Also auch in der höchsten befragten Altersgruppe, also bei den 18- bis 19-Jährigen, heißt ja die Tatsache, dass 84% schon mal vom Klimawandel gehört haben, nicht, dass sie wirklich ein Bild von den Kausalitäten haben, also den Ursachen und Folgen der Klimakrise. Oder dass sie zum Beispiel wissen, wenn ich jeden Weg mit dem Auto fahre, trage ich dazu bei, dass sich die Erde erhitzt. Oder wenn ich viel Fleisch esse oder viel fliege oder was auch immer. Aber immerhin 6 von 10 Befragten zwischen 10 und 19 Jahren haben eben doch fundierte Kenntnisse über globale Klimazusammenhänge. Das heißt, also, und das ist auch so das Gesamtfazit der Studie, das Wissen um den Klimawandel ist unter Kindern und Jugendlichen einfach sehr ungleich verteilt.
Warum die Unkenntnis über ein so drängendes Thema trotzdem so groß ist, hat die Studie nicht erforscht. Ist ja auch nicht so ganz einfach rauszufinden. Also man kann die Jugendlichen ja nicht selbst fragen, warum hast du noch nie von der Klimakrise gehört? Das würde ja keinen Sinn ergeben. Aber man könnte natürlich andere Parameter wie Bildungsgrad, Einkommensschicht der Eltern, Wohnort oder sowas einfließen lassen. Zumindest die Schulform haben die ForscherInnen auch abgefragt. Und da haben sie festgestellt, dass es fast keinen Unterschied macht, auf welcher Schule die Befragten jeweils sind. Und auch zwischen den Geschlechtern gibt es kaum Unterschiede. Ich glaube auch, warum diese Wissenslücke so verwundert, ist, dass viele mediale Protagonistinnen aus dem Themenfeld ja Jugendliche sind. Also bei Fridays for Future, Greta Thunberg und viele andere, die sich für mehr Klimaschutz engagieren, sind jung. Oder zum Beispiel auch die portugiesischen Jugendlichen, die vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen 32 Staaten geklagt haben, wegen Nichteinhaltung des Pariser Klimaabkommens. Also ganz oft wird ja beim Klimaschutz mit der Zukunft der Kinder argumentiert. Völlig zu Recht, weil die halt noch viel länger und viel stärker unter einer erhitzten Welt leiden werden. Von daher kann man das Klima nicht wie jedes andere Thema behandeln an dieser Stelle, wo man vielleicht bei anderen Themen auch sagen würde, naja, man muss sich ja jetzt nicht für alles interessieren.
Außerdem gibt es ja halt auch schon andere Studien, die herausgefunden haben, dass die Angst vor dem Klimawandel unter Jugendlichen ja sehr präsent ist. Also da waren zum Beispiel die Sinus-Jugendumfragen der Barmer Krankenversicherung. Die haben festgestellt, dass Klimaangst unter Jugendlichen verbreitet ist. Also vielleicht erinnert ihr euch da auch noch an die Schlagzeilen, die es da gab. Es gibt auch internationale Studien, die das belegen. Und das klingt jetzt dann eben erstmal nach einem Widerspruch. Allerdings haben auch diese Studien ja nicht festgestellt, dass 100% aller Jugendlichen unter Klimaangst leiden, sondern also in Deutschland zum Beispiel in Anführungszeichen nur so um die 60%. Also und das widerspricht jetzt dem Studienergebnis, dem aktuellen, dann auch wieder nicht, denn die Diagnose ist ja gerade, manche wissen gar nichts, andere wiederum sehr viel und die haben dann entsprechend Angst. Aber ja, also Klimabildung ist schon auch was immer noch eine große Aufgabe ist. Also gerade jetzt im Vorfeld der Europawahl und der Wahlen im Osten vielleicht auch, also wenn man darüber nachdenkt, dass diese 18-, 19-Jährigen aus der Umfrage ja jetzt ihr Leben eigentlich als Wahlberechtigte beginnen und 16% haben noch nie von der Klimakrise gehört. Aber ein großer Teil der Befragten gab an, mehr über das Klima wissen zu wollen. Die ForscherInnen haben auch gefragt, woher die Befragten solche Informationen grundsätzlich beziehen. Und da war bei den Antworten die Schule an erster Stelle, dicht gefolgt von den Eltern und dann in abnehmender Reihenfolge von FreundInnen, YouTube, aus Büchern, Radio und Podcasts, TikTok, Instagram, sonstige Quellen und das Internet im Allgemeinen.
Ja, und was dabei auffällt, finde ich, ist, wie uninformativ TikTok und Instagram sind. Also die sind da ja auf den hinteren Plätzen, obwohl Jugendliche da ja wirklich sehr viel Zeit verbringen. Aber die Inhalte sind offenbar leider überhaupt gar nicht stark von Nachrichten geprägt, wie sich daran zeigt. Und es zeigt sich auch, wie wichtig das Gespräch mit den Eltern ist. Gut, vielleicht ist jetzt nicht jedes Elternteil in der Lage, neben allem, was man da sonst noch so reißen muss an Orga und Carework, auch noch die Klimakrise kindgerecht zu erklären. Aber man kann durchaus trotzdem was tun. Zum Beispiel empfehlen die Psychologists for Future, neben gemeinsamen Naturerlebnissen über Gefühle zu reden, klimafreundliches Handeln zu erklären und die Fragen der Kinder auch wahrheitsgemäß zu beantworten. Und Kinder haben ja durchaus immer sehr viele Fragen. Wir kommen zu unserem dritten Thema. Und zwar hat der Internationale Seegerichtshof, der übrigens in Hamburg sitzt, ein juristisches Gutachten zur Klimakrise abgegeben. Und das Ergebnis ist, die Erderhitzung gilt auch als Verschmutzung der Meere. Obwohl es ja nicht um klassische Verschmutzung mit Dreck geht, sondern um andere negative Folgen wie die höhere Temperatur, die Versauerung und der Meeresspiegelanstieg. Und diese Einstufung bedeutet, dass schon das Seerechtsübereinkommen von 1982 die Staaten zum Klimaschutz verpflichtet hat, wegen der dortigen Auflagen gegen Meeresverschmutzung. Geklagt hatten kleine Inselstaaten wie Tuvalu, Vanuatu und die Bahamas, deren Existenz durch die Klimakrise in Gefahr ist, vor allem natürlich durch den Meeresspiegelanstieg.
Genau, also für die ist dieses Gutachten jetzt natürlich ein Erfolg und so ist es auch durch die Medien gegangen. Aber, also man muss vielleicht ein bisschen eingrenzen, die praktischen Folgen werden sich wahrscheinlich in Grenzen halten. Denn es ist ja völlig unstrittig, dass Staaten zum Klimaschutz verpflichtet sind. Also durch das Pariser Weltklimaabkommen zum Beispiel, vorher auch schon durch das Kyoto-Protokoll. Also es ist ja nicht so, dass Klimaschutz nicht oder zu wenig passiert, aus dem Grund, dass niemand sicher wäre, ob es diese Verpflichtung gibt. Also von daher ist dieser Umweg, Klimaschutz über Meeresschutz einfordern zu wollen, schon ein bisschen verwunderlich. Also das Gutachten, das bringt jetzt auch nicht mehr Verbindlichkeit mit sich oder so. Aber auf der anderen Seite könnte man vielleicht auch sagen, es gibt ja eine wachsende Zahl solcher Gutachten und Urteile. Und das zeigt eben, dass die Klimakrise sich wirklich auch auf alle Lebensbereiche auswirkt. Also zum Beispiel hat UNICEF, das UN-Kinderhilfswerk, vor eine Weile schon mal Alarm geschlagen, dass der Klimawandel die Kinderrechte bedrohe.
Ja, und eventuell ist eben auch der Seegerichtshof jetzt eine weitere Adresse für Klimaklagen. Der Anwalt der kleinen Inselstaaten hat zum Beispiel schon von Schadensersatzforderungen gesprochen, die da noch kommen könnten. Und das ist ja auch sowieso ein Trend, dass Gerichte Staaten immer mehr zum Klimaschutz und zum Umgang mit der Klimakrise zwingen müssen, weil sie es von alleine eben nicht machen. Gerade hat auch die Bundesregierung ja wieder eine Klatsche bekommen, nämlich vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, das gesagt hat, das reicht nicht, was in den Klimaschutzprogrammen steht, also in den Maßnahmenpaketen, wo wirklich die praktischen Vorhaben drinstehen. Damit sind die Klimaziele aus dem Klimaschutzgesetz nicht vereinbar. Also da muss die Bundesregierung jetzt nachschärfen. Wobei die Bundesregierung da letzte Woche noch nicht sagen konnte, ob sie vielleicht Revision einlegt. Also eventuell ist dieser Streit noch nicht zu Ende.
Zu Ende ist aber unsere Folge für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern an klima-update@klimareporter.de.
Und ein großes Dankeschön noch an Matthias Busse und Gerald Heinbuch, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.